Abdullah Jung.
Mein Schrank lässt mich nicht mehr los. Ich weiß es seit meinem letzten Umzug. Als ich mich vor 2 Jahren in Köln niederließ, hatte ich vorher monatelang nach einer Wohnung gesucht, in die auch der Schrank mit hineinpasste. Wegen seiner stattlichen Ausmaße, er ist 2,20 Meter hoch und 1,60 Meter breit, waren die meisten Räume entweder zu klein oder nicht hoch genug, jedenfalls in den Wohnungen, die ich mir leisten konnte. Zwischendurch überfiel mich immer wieder der Gedanke, doch den Schrank zu verkaufen. Je länger ich aber mit mir rang, umso klarer wurde mir, dass ich mich nicht mehr von ihm trennen konnte. Mit ihm verbanden mich zu viele Erinnerungen an meine Kindheit in Wittlich. Und bei meinen Erinnerungen an jene Jahre tauchte auch das Wenige wieder auf, was ich über die Vergangenheit des Schranks wusste. Nach dem Umzug wollte ich endlich Genaueres darüber herausfinden. Meine Verwandten hatten mir einmal beiläufig erzählt, der Schrank habe vor dem Krieg einem jüdischen Kaufmann aus Wittlich gehört. Einem Textilhändler namens Emil Frank. Was für ein Mensch war er? Und was ist aus ihm geworden? Unterwegs nach Wittlich, durch das Ahrtal und an der Nürburg vorbei. Früher, wenn ich zu meinen Großeltern in Ferien reiste, sind wir immer diese Strecke gefahren. Bei Ulmen biege ich auf die Autobahn. Von den Eifelhöhen führt sie sanft bergab in die breite Wittlicher Senke. In der Ferne, in dunstigem Graublau, die Moselberge. Etwa 30 Kilometer vor Trier verlasse ich die Schnellstraße. Hinter der Ausfahrt durchfahre ich eine Ansammlung hässlicher Betonklötze, Wittlichs Industriegebiet. Erst zum Zentrum hin wird die Stadt ansehnlicher. Winklige, schmale Straßen, bunte alte Häuserfassaden. Am Marktplatz beginnt die Himmeroder Straße. Hier entdecke ich das erste Hinweisschild auf die Synagoge. Und dann stehe ich vor dem wuchtigen Gebäude. Ein Koloss, dessen gewaltige Baumassen nach oben zu streben scheinen. Er liegt eingebettet zwischen niedrigen Häuserzeilen. Davor Blumenkübel und junge Bäume. Links vom Eingang der Synagoge eine Mahntafel. Darauf eingemeißelt: den Opfern nationalsozialistischer Verfolgung aus Wittlich 1933 bis 1945 zum Gedenken. Den Lebenden zur Mahnung. Im verwitterten, rötlichen Stein ist die Schrift nur noch schwer zu entziffern. Im Foyer ein Informationsstand. Hier vertreibt Andreas Dauffenbach Postkarten und Broschüren und erzählt von der wechselhaften Geschichte der Synagoge. Das einstige jüdische Gotteshaus war nach 1940 Kriegsgefangenenlager und ist heute Kultur- und Tagungsstätte. Andreas Dauffenbach arbeitet seit Jahren ehrenamtlich in der Synagoge. Für den 80-jährigen ehemaligen Friseur ist sie Lebensinhalt geworden. Im Ort wird der alte Mann scherzhaft unser Rabbi genannt.
Ich war ja nach Frankfurt 1910 die zweitgrößte Judengemeinschaft nach der Einwohnerzahl. Wir hatten damals 5000 Einwohner und von diesen 5000 Einwohnern waren 500 Juden, dass man sagen kann, 10%. Ne? Und das sieht man auch im Gebäude und überall in der Stadt, dass das viele und reiche Juden müsse gewesen sein. Sonst konnten sie das nicht können machen. Ne?
Aber heute gibt es hier keine Juden mehr.
Nein, das ich wüsste nicht.
Kannten Sie denn früher auch den Emil Frank?
Sicher, den habe ich sogar gut gekannt, den Frank. Und auch die ganze Hermann Bach und die ganzen. Ne? Der Emil Frank war ein netter und guter Mensch. Der hat vielen Leuten geholfen. Und wenn da jemand hinkam und hat etwas gekauft bei ihm, der brauchte nicht direkt Geld zu haben. Der hat gesagt, kannst du das schon mal mitnehmen. Und dann ist die, und da konnten die Leute das nachher so bezahlen. Ne? Nachher waren viele, wo Schulden bei ihm hatten. Die haben vor der Tür gestanden und haben gesagt, hier dürft ihr nicht mehr reingehen. Hier ist es aus, es ist ein Judengeschäft. Und die haben dann vor der Tür gestanden mit Uniformen. Und die haben keine mehr reingelassen.
Was für Uniformen?
Ja, SA-Uniform.
Was ist denn aus dem Kaufhaus Frank geworden?
Ja, das hat ja nachher der Wendel gekauft, ne? Und der Wendel hat es nachher gehabt, bis er bankrott ging da drüber. Und es, da hat der Freckmann das gekauft. Das Ganze, man kann ruhig sagen, die ganzen Häuser, wo der Freckmann hat, sind fast alle jüdische Häuser. Ne?
Lebte der Emil Frank hier mit seiner Frau und seinen Kindern?
Ja, der hatte ja nur ein Mädel. Und die Frau ist ja schon früher gestorben. Ne? Und er hat mit der Tochter nachher allein hier gelebt. Ne?
Wissen Sie denn, ob der Emil Frank und seine Tochter, ob die überlebt haben oder ob die auch im KZ umgekommen sind?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo sie hingekommen sind.
Nach dem Krieg blieb die Synagoge als düstere Ruine stehen, von Efeu überwuchert und mit ausgebrannten Fensterhöhlen. Außen herum ein Bretterzaun. Erst 1975 wurde sie restauriert. Im Rundfenster über dem Eingang, wo früher der Davidstern war, steigt jetzt eine Friedenstaube auf. Heute gibt es keine Juden mehr in der Stadt. Andreas Dauffenbach kennt nur eine Wittlicherin, die noch Kontakt mit einer ehemaligen jüdischen Mitschülerin hat. Er gibt mir die Adresse. Vielleicht kann sie mir weiterhelfen. Maria Musselek wohnt ganz in der Nähe. Sie ist eine resolute Frau von Mitte 60. 5 Jahre lang war sie für die CDU im Stadtrat von Wittlich. Sie kannte noch die Familie Frank.
Ich kannte sie mehr, jetzt möchte ich sagen, durch meine Eltern, die ja immer dort gekauft haben, von denen ich immer wieder gehört habe, dass sie sehr gut bedient wurden bei ihnen, dass der Herr Frank, der Emil Frank, nicht der jetzt allen alten Wittlicher noch ein Begriff ist, ein sehr netter, reeller Geschäftsmann war. Nicht? Und die Tochter, die, von der wussten wir nur, dass sie ein bildhübsches Mädchen war, die Else Frank, nicht Elzin hieß sie nicht. Wir haben alle bedauert, als sie wegkam. Wir wussten ja lange nicht, ob sie überhaupt überlebt haben. Nicht? Das habe ich dann nach dem Krieg wohl erfahren und das hat uns doch ein wenig gefreut, obwohl viele, viele nicht mehr wiederkamen. Nicht? Vor allen Dingen diese Lotti Ehrmann, die so fast gleichaltrig mit uns war und noch mehr, das tat einem ja doch weh, nicht?
Nochmal zu Emil Frank. Haben Sie da noch persönliche Erinnerungen?
Ja, das, woran ich mich erinnern kann, ist, dass er sehr viel und oft vor seinem Laden gestanden hat, immer eine dicke Zigarre in der Hand und er war ein sehr freundlicher Mann und ja, er hat uns wunderbar bedient. Wir sind gerne hingegangen, nicht? Wir sind gerne in diesen Laden gegangen und es war auch in Wittlich, also vor 33, doch sicher niemand, der niemals bei ihm gekauft hätte, nicht? Das hieß immer, wo geht er hin? Wir gehen zum Franks Emil, nicht? Es war ein gutes Geschäft. Ja. Und dann ist er natürlich, ich glaube, er ist auch schon früh weggegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wann. Aber er muss doch schon so weggegangen sein, denn er kam ja raus. Denn die anderen Juden, an die kann ich mich erinnern, als sie alle hier weggehen mussten. Und dann haben sie sich hier unten bei dem Nathan Ehrmann getroffen. Das war der Viehhändler, der hier in unserer Nähe wohnte. Und das war ja fürchterlich. Also dieser Abend, von dem wir wussten, dass es der letzte in der Heimat war. Und meine Tante, die ganz nah wohnte, meine Mutter und noch mehr Bekannte, haben ihn dann, weil sie ja wussten, sie haben einen langen Weg vor sich, aber dass sie ins KZ mussten, das haben wir nicht gewusst, haben ihnen denn noch Lebensmittel mitgegeben. Ich weiß, die haben noch Kuchen gebacken, so dass sie etwas hatten. Und was das ganz Schlimme war, es saß da ein 90-jähriger Mann, er war fast blind, und ein kleiner 3-jähriger Junge. Als wir die gesehen haben und haben gewusst, die gehen jetzt weg in eine ungewisse Zukunft. Es war fürchterlich. Wir haben die ganze Nacht, also alle hier herum, nicht geschlafen, sondern wir haben immer nur dieses Bild von den beiden vor uns gehabt. Der alte Mann und dieses Kind, was zwar, und die hatten ja alle diesen Judenstern getragen, nicht? Also wir waren erschüttert, nicht? Und alle Leute haben gesagt, das kann doch nicht gut enden, so etwas. Das ist ja unmöglich. Wie kann so etwas sein, nicht? Aber wir konnten uns ja auch nicht wehren.
Vom Markt gehe ich durch die Himmelroder Straße an der Lisa entlang. Ein Flüsschen, das mir als Kind breit und gefährlich vorkam. Ich bin auf dem Weg zu Martha Schruden. Sie wohnt auf der anderen Seite der Lisa, direkt an der Brücke. Die 83-Jährige kann sich noch an vieles erinnern, auch an Emil Frank und seine Familie.
Ich habe ihn gekannt, auch die Frau und die Tochter. Gell? Die beiden Alten waren zwei feine Leute, also auch hübsch, wollen wir mal sagen. Die Tochter hellblond, das war ja, gehen alle anderen Kinder, also so blond, so wie sie. Er kam mal mit mir hier die Himmelder Straße hoch und da kam man dann, der Blick auf die Weinberge. Und da blieb er stehen, da hat er gesagt, bleib mal stehen, hat er gesagt, guck dir mal diese an, guck dir mal den Berg da an mit Weinberg. Wunderbar, unsere Heimat, hat er gesagt. Schön, also er ist stehen geblieben, er war voll des Lobes über die, da hat die Sonne geschienen, nicht? Man hat dazu gesehen, im grünen Laub alles, ich bin mit ihm stehen geblieben. Da erst war mir bewusst, wie schön das war. Vorher hat man da ein bisschen links gelaufen und hat es gar nicht so beachtet. Die hatten einen Blick dafür, nicht? Die haben die Heimat besser noch genützt wie mir im Blickpunkt. Also ich sehe den Mann heute noch. Ich kann heute noch nicht begreifen. Ja, was konnte uns einer gegen den Strom rennen?
An Martha Schrudens Haus vorbei führt ein Feldweg zu den Mühlen im Liesertal. In den letzten Kriegsjahren bin ich diesen Weg oft an der Hand meines Großvaters entlang spaziert. Mein Großvater war damals schon alt und krank und brauchte einen Stock zum Gehen. Langsam schlendere ich dahin. Vor mir an den Hängen die Weinberge. Ich denke an Emil Frank und an den Schrank, so wie er heute in meiner Wohnung steht. Sein Bild hat sich mir tief eingeprägt. Noch immer überrascht mich, wie graziös und anmutig der Schrank wirkt, trotz seiner Größe. Das liegt vor allem an den geschwungenen Ornamenten, mit denen der Schreiner Mitte des vorigen Jahrhunderts die großflächigen Türen verzierte. Aber auch an der kunstvollen Maserung des Nussbaumholzes, aus dem er zusammengefügt wurde. Am unteren Ende, zwischen den Füßen, schließt er zudem mit einer verspielten Bogenlinie ab. Im geräumigen Innern des Schranks hängen jetzt meine Kleider, Röcke und Hosen. Und in den Fächern stapeln sich Bettwäsche, Decken und Pullover. In zwei Schubläden mit gedrechseltem Knauf kann ich zusätzlich Kleinkram unterbringen. Was für ein Prachtstück der Schrank ist, zeigte sich erst richtig, als ich ihn vor Jahren zu einem Restaurateur schaffte. Der entfernte in tagelanger Handarbeit die dunkelbraune Farbschicht, die ihn überzog. Hervor kam nicht nur die Maserung des Holzes, hervor kamen auch die Elfenbeineinfassungen um die Schlüssellöcher. 15 Jahre sind es nun, dass mich der Schrank begleitet. Nach dem Tod meiner Großmutter wurde das Haus in Wittlich verkauft. Und ich bekam damals den Schrank. Denn ich war das einzige der Enkelkinder, das an ihm hing und ihn immer schön fand. Ich gehe durch Wittlich. Nachdem die umliegenden Dörfer eingemeindet wurden, zählt die Kreisstadt nun 16.000 Einwohner. Am Stadtrand zahlreiche Neubaugebiete mit niedrigen Bungalows. Die älteren Ortsteile dagegen bestehen meist aus aneinandergereihten, engbrüstigen Häusern. Hier wohnen die alteingesessenen Wittlicher. Zu ihren Lebensgewohnheiten gehört es noch immer, samstags die Bürgersteige vor ihren Häusern zu fegen und sonntags nach dem Besuch der Messe zum Friedhof zu gehen. Sitten und Gebräuche ändern sich hier nicht schnell. Wittlich hatte immer konservative Mehrheiten. Früher dominierte das Zentrum, später die CDU. Erst durch die Zuzügler haben sich die politischen Machtverhältnisse ein wenig verschoben. Bei den jüngsten Kommunalwahlen gewannen die Christdemokraten freilich immer noch knapp 53% der Stimmen. Die SPD hat im Ort nicht einmal ein eigenes Parteibüro. Die meisten Straßen Wittlichs münden in den Markt, das Zentrum der Stadt. Viele der Häuser hier haben barocke Fassaden, Spitztürmchen und über den Eingängen Nischen, in denen bunt bemalte Madonnen stehen. Auf den Dächern Schindeln aus Schiefer. Im Gegensatz zu den meisten anderen Stadtgebieten blieben die Bürgerhäuser am Markt vom Bombenhagel der US-Luftwaffe verschont. Am Markt liegt auch das alte Rathaus mit den grünen Fensterläden. Nur noch das Kulturamt hat seine Büros in dem historischen Bau. Norbert Schröder ist stellvertretender Kulturdezernent. Er weiß nichts über Emil Frank. Aber zur Geschichte der Juden in Wittlich gibt er mir Informationsmaterial. Es wurde zusammengetragen zum 75-jährigen Bestehen der Synagoge im November 1985. Im Katalog zur damaligen Ausstellung lese ich, dass es schon im Spätmittelalter in Wittlich eine jüdische Gemeinde gegeben hat und dass es hier 1349 zum ersten Pogrom an Juden kam. Der geschichtliche Abriss endet allerdings 1933. Für die Zeit danach wird auf eine Arbeit der örtlichen Realschule verwiesen. Ich treffe mich mit einigen der Jungen und Mädchen, die an dem Ausstellungsbeitrag mitgearbeitet haben.
Ja, wir waren also in mehreren Familien hier in Wittlich, vorwiegend ältere Leute. Die Leute wollten in den meisten Fällen keine Namen genannt, also wollten nicht unter den Bericht kommen, weil sie immer noch Angst haben, dass also, dass sie vielleicht angesprochen werden von Leuten, die also damals auch dabei waren und immer noch einen Hass auf die Juden haben. Aber viele konnten uns auch nicht so viel konkrete Angaben machen, weil es doch schon so lange her war. Und
ja, ich meine, von mir aus war es eigentlich so, je mehr ich mich mit der ganzen Sache befasst habe und so, umso erschreckender wurde halt eben immer das, was man da herausgefunden hat und so. Und
mir ist auch zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, sonst wenn man im Fernsehen, in den Medien gehört hat über Juden, das war so für uns immer ganz weit weg. Das waren große Städte wie Köln oder Frankfurt. Aber als wir jetzt hier selbst in Wittlich, in unserer eigenen Heimat mal geforscht haben, wie viele Juden es hier in Wittlich gab, es waren also sehr viele Juden, die hier in Wittlich gewohnt haben. Und dass da auch eine Reichskristallnacht war. Und ich weiß nicht, es ist einem dann erst richtig mal bewusst geworden, dass wir ja selbst hier auch mitgelebt haben, praktisch, dass die Leute auch mit konfrontiert worden sind, nicht nur in den, wie gesagt, in den größeren Städten. Und das hat mich also dann auch unheimlich erschrocken, wenn man so durch die Straßen gegangen ist und hat also gewusst, hier hat ein Jude gewohnt, da hat ein Jude gewohnt. Ich finde, da hat man sich schon seine Gedanken gemacht.
Die Schüler zeigen mir, was sie über die Juden in Wittlich während des Faschismus herausfinden konnten. Es ist wenig, ungenaues Material, weil viele Angaben nur aus den Erinnerungen alter Leute stammen oder von den damaligen Nazi-Behörden erstellt wurden. Nach diesen Unterlagen soll Emil Frank am 5. Juni 1936 nach Koblenz umgezogen sein. Genauere Auskünfte erhoffe ich mir von Wilfried Plohmann. Er hat vor 4 Jahren eine Abiturarbeit über die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung der Juden in Wittlich von 1933 bis 1938 gemacht. Heute ist der junge Mann Polizist und arbeitet in seiner Freizeit weiter an dem Thema. Bei seinen Recherchen stieß er auf erhebliche Probleme.
Zum einen hatte ich es mir sehr einfach vorgestellt, du gehst zur Stadtverwaltung, da wird es wohl ein Archiv geben und da kannst du dann alles zusammensuchen, was du brauchst. Allerdings gab es bei der Stadtverwaltung kaum Material zu holen. Man verwies mich dann an das Landeshauptarchiv in Koblenz. Und es ist natürlich sehr schwer für einen Schüler von Wittlich nach Koblenz zu kommen. Also begannen hier schon die ersten Probleme. Ich war mehrfach auf meine Eltern angewiesen, die mich dann nach Koblenz brachten und mir hier aktiv behilflich waren. Unter anderem auch beim Zusammensuchen von geeignetem Material. Habe mehrere Tage in Koblenz im Landeshauptarchiv verbracht und Akten studiert. Weitere Schwierigkeiten waren die Befragung von Zeitzeugen. Es gibt und gab damals und gibt heute noch Menschen, die die entsprechende Zeit von 33 bis 38 miterlebt haben. Allerdings trifft man es sehr häufig an, dass die Leute schweigen oder zumindest nicht sehr erfreut sind, wenn man sie darauf anspricht. Aber es gab immer Bereiche, wo geschwiegen wurde, wo es hieß, man kam zum Beispiel von München, hatte doch die Ideen des NS-Systems kennengelernt und verbreitete die dann hier in unserer kleinen Stadt. Wer Mann war, war einfach nicht rauszubekommen. Die Stadtverwaltung hatte einige Unterlagen über eine Zählung von jüdischen Mitbürgern und sie hatte vor allen Dingen ein Zeitungsarchiv vom damaligen Wittlicher Tageblatt. Ich habe hier die Unterlagen über die Zählung mir ungehindert kopieren können. Ich konnte die Wittlicher Tageblätter, die einzelnen Ausgaben einsehen, konnte auch hier Ausschnitte kopieren. Allerdings war das große Problem über die Judenverfolgung, die Schwierigkeiten, die die Juden im täglichen Leben hatten, wurde kaum berichtet.
Sie sind in Ihrer Arbeit, sind Sie auch darauf eingegangen, dass möglicherweise auch, oder das auch für Wittlich zutrifft, dass sich gewisse Kreise hier am Vermögen der jüdischen Mitbürger bereichern wollten?
Ja, wenn ich sehe, dass die meisten Wittlicher Juden sehr wohl situierte Menschen waren oder dass sehr wohl situierte Menschen zum Beispiel Geschäftshäuser am Marktplatz hatten, dass es ein Fabrikgelände in Wittlich gab, die Ermin-Schuhcreme-Fabrik, dann kann man davon ausgehen, dass die Aktivitäten nicht unbegründet waren. Auf alle Fälle war in den Akten, die ich studieren konnte, zu sehen, dass die Juden kaum ihre Habe mit ins Ausland nehmen konnten. Es gab Glückliche, die konnten Anfang des Nazi-Regimes auswandern nach Palästina über Italien oder sie gingen nach Südamerika. Allerdings ihr Hab und Gut konnten sie wohl kaum mitnehmen. Sie waren froh, wenn sie ihr Leben retten konnten und das ein oder andere mitnehmen konnten.
Das Haus, das einmal meinen Großeltern gehörte, liegt nicht weit von der Synagoge entfernt. Es ist zweistöckig und die rechte Hälfte eines Doppelhauses. Der jetzige Besitzer hat einen neuen Eingang gebaut und dabei die Glycinien entfernt, die früher lila-blau über der Haustür hochrankten. Hier, in diesem Haus, hat früher der Schrank gestanden. Allerdings auf dem Speicher, weil er für die anderen Räume viel zu groß war. Er diente als Wäscheschrank der Familie. Vom Speicher aus ging auch das Mansardenzimmer ab, in dem ich als Kind mit meinen Brüdern schlief. Schon damals übte der Schrank eine ungeheure Faszination auf mich aus. Mit den schnurgerade gestapelten Betttüchern, den Kissenbezügen mit Häkeleinsätzen, den Spitzendeckchen. Doch der Schrank war immer verbotenes Territorium für mich und meistens war er auch verschlossen. Hatte einmal einer der Erwachsenen vergessen, den Schlüssel abzuziehen, konnte ich mich stundenlang damit vergnügen, in dem dämmerigen Licht, das durch die Dachluken fiel, Geheimnisse aufzuspüren. Ich kramte gern zwischen den duftenden Wäschestapeln herum, suchte nach abgesprungenen Knöpfen, entdeckte immer neue Muster, wenn ich die Spitzendeckchen gegen das Licht hielt. Damals wurde der Schrank für mich zu einem Stück heiler Welt, während sonst um mich herum alles aus den Fugen geriet. Das waren weniger die Bombenangriffe, vor denen wir uns in immer kürzeren Zeitabständen in Sicherheit bringen mussten. Was viel schlimmer war, mein Großvater lag im Sterben. Er konnte schon nicht mehr in den Keller transportiert werden, wohin sich die restliche Familie oft mehrmals am Tag flüchtete. Manchmal schaffte ich es, während der Bombardements unbemerkt bei meinem Großvater zu bleiben. An seinem Bett fühlte ich mich geborgener als in einem düsteren Keller, wo mir der Kohlestaub immer das Atmen schwer machte. Als die Front näher rückte und die Kampfhandlungen zunahmen, konnten wir tagsüber nicht mehr in Wittlich bleiben. Morgens vor Tagesanbruch fuhren wir mit vollgepackten Handwägelchen in ein Forsthaus. Es lag weit außerhalb der Stadt in einem Wald. Hier verbrachten wir die Tage und kehrten erst abends in der Dunkelheit in unser Haus zurück. Atemlos rannte ich dann immer die Treppen hoch, um zu sehen, ob denn auch dem Schrank in der Zwischenzeit nichts passiert war. Nach meiner Kindheit habe ich den Schrank vergessen. Viele Jahre lang. Mit Andreas Dauffenbach fahre ich zum jüdischen Friedhof. Ohne den alten Mann hätte ich die Beerdigungsstätte nie gefunden. Denn es gibt kein Hinweisschild und keinen Wegweiser. Weit außerhalb der Stadt biegen wir von der Landstraße ab auf einen Privatweg. Er führt hoch zum Veitzerhof, einem Gutshaus. Von da geht es über matschige Feldwege, durch ausgefahrene Furchen, in denen wir verschiedentlich fast stecken bleiben und immer wieder in die Felder abrutschen. Wir fahren vorbei an einem Waldstück, Judebüsch, wie es im Volksmund heißt. Schließlich sind wir in der Nähe des Friedhofs angekommen, der versteckt hinter Bäumen und dichtem Buschwerk liegt. Ich ziehe meine Gummistiefel an, um das letzte Stück zu Fuß zurückzulegen. Die Leute vom Kulturamt hatten mich über den schlechten Zustand des Wegs schon vorgewarnt. Die Stadt habe es bisher einfach noch nicht geschafft, einen besseren Zugang zum Friedhof anzulegen, sagten sie. Von hier oben aus hat man einen guten Blick über Wittlich. Sieht den breiten Turm der Synagoge, der die umliegenden Häuser weit überragt. Blickt über die sanften Hänge, die mit Weinbergen und Feldern überzogen sind. Andreas Dauffenbach schließt das Tor auf. Der Friedhof sieht nicht aus, als kämen viele Besucher hierhin. Es gibt keine Wege und alles ist zugewachsen.
Wie es jetzt hier aussieht, mehr Natur. Ne? Man lässt die Gräber mit Efeu überwachsen und man macht aber dann wieder ab und zu mal die Namen frei. Und es ist jetzt auch einer da, der macht ein paar Gräber hier wieder in Ordnung mit Tafeln und alles Mögliche.
Wo liegen denn die Angehörigen der Familie Frank?
Frank? Das hier? Ja.
Kaufhaus Frank.
Da oben haben wir die. Da gehen wir mal jetzt hin.
Da drüben ist Frank, auch Isaac Frank, Rosalie Frank.
Da ist der Bender. Das Kaufhaus, wo jetzt der Freckmann hat. Und da ist mit dem Frank, hat das zu tun. Aber ich glaube, ihm sein Grab sieht man mehr oben.
Ach, er ist hier beerdigt?
Sophie,
der alte Mann ist hier beerdigt?
Sophie, wie ich weiß, mal gucken mal jetzt.
Ach, hier sind Ermann.
Ermann. Ermänner leben ja hier viele.
Ja.
Sehr viel. Und der Ermann Bach, die liegen auch hier. Die haben hier ja so Günther.
Hier sind noch mehr Ermann. Hier ist Ermann Bach.
Hier, Hess, das ist der wo die Zigarrenfabrik hatten. Hess, das ist der Fritz, Hess und die Mutter, ne? Hess. Mhm. Und die haben hier das Denkmal und die hatten ja große Zigarrenfabrik in Wittlich. Und hier der Ermann, Otto Ermann, das sind die Ermann Bach. Der Otto Ermann, der hatte zum Beispiel die Schuhcremefabrik gehabt. Friedrich Ermann, Elfried Ermann oben, Bernhard.
Ach, die haben jetzt ihr eigenes Mahnmal gemacht für die Opfer der Nazi-Verfolgung?
Ja.
Das sind die Leute, die in KZs.
Ja, das ist es nachträglich hier hingekommen. Ne? Das hat der hat das jetzt wieder in Ordnung gemacht, der ist aber mittlerweile auch tot. Die sind alle tot. Und ob noch jemand im Ausland ist, die Nachkommen, die sind im Ausland.
Die Stadt Wittlich hat kein Mahnmal gemacht.
Es kann möglich sein, dass sie da auch mal einmal eins machen.
Hier sind 10 Angehörige dieser Familie umgekommen.
Ja. Ne? Und du ist ja mal, da müsste eigentlich der Billy auch dabei sein. Nee.
Doch, da oben. Da Billy Amann und Tochter, ja. Lotte.
Ja, die sind umgekommen. Ne? Im KZ. Sie, die Lotte, die war noch in Polen gewesen, die Tochter. Und da ist die auch umgekommen. Anscheinend im KZ. Ja, wahrscheinlich. Ja. Auch er, ich weiß es. Ich kann das jetzt nicht sagen. Ne? Und hier ist der Frank. Wieder Frank. Ja.
Aber der Vater ist dann nicht hier.
Der ist nicht hier, ne. ...1926.
Und die haben nie versucht, also den Vater auch hier zu beerdigen?
Nein, das ist, ob niemand mehr da ist davon, das weiß ich nicht. Man muss, kann ich nicht sagen.
Aber das war die, also die Frau Frank von dem Kaufhaus Frank,
ja.
Wo jetzt Frank
war. Ja.
Wenn man mit alten Wittlichern über die Vergangenheit redet, dauert es nicht lange, bis der Name von Matthias Mies fällt. Der Mäse Matti, wie sie ihn nennen. Er hatte enge Kontakte zu Juden. Weil er als Nazi-Gegner bekannt war, setzten ihn die Besatzungstruppen nach dem Krieg als Bürgermeister ein. Matthias Mies ist längst tot. Aber von seiner Frau erhoffe ich mir weitere Hinweise auf Emil Frank. Helene Mies ist 83 Jahre alt. In ihrem Haus gegenüber vom Bahnhof lebt sie zwischen vielen Büchern und alten Möbeln. Helene Mies erinnert sich gut an die Familie Frank.
Vor allem an Herrn Frank, dass er ein sehr gutes Geschäft hatte, sehr gut, auch seriös, auch sehr viel Gutes getan hat, also karitativ. Und die Frau habe ich nicht mehr gekannt, wo noch die Tochter. Und die Tochter hat dann nachher geheiratet und ist mit ihrem Mann nach Amerika, schon zeitig. Und dann hat er das Geschäft weitergeführt mit seiner Schwester und er blieb hier und seine Schwester, die wollte noch nicht mit. Der fiel es zu schwer, hier alles zu verlassen, das Haus, auch wahrscheinlich auch den Friedhof nicht und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die man nicht leicht aufgibt. Und das ging bis ganz zum Schluss. Waren schon eine ganze Reihe deportiert. Also man wusste es, dass sie deportiert waren, aber öffentlich kam das ja nicht raus. Und er kam öfter zu uns. Mein Mann sagte, Herr Frank, Sie müssen weg, Sie müssen weg. Es ist allerhöchste Zeit. Ja, sagt er, wenn nur meine Schwester wollte. Und dann ist es ihm nachher gelungen, das zu verkaufen, und zwar einem Herrn Wendel. Und wir haben damals gleich gesagt, Herr Frank, es ist nicht sehr gut, also der kann dieses große Geschäft nicht führen. Der Herr Wendel hatte nur eine kleine Strickerei in der Himmeroder Straße, hat dann aber das große Geschäft gekauft, ging auch nicht sehr gut. Wir mussten es nachher, hat der Freckmanns gekauft. Und ja, ganz zum Schluss, wie das denn verkauft war, sind die beiden noch weg. Und dann haben wir natürlich nichts mehr gehört. Bis nach dem Krieg, als es hier sehr schlecht war, der Krieg war zu Ende, und hier die Ernährung war sehr schlecht, also wir hatten nichts zu reißen und zu beißen. Die Franzosen haben was noch da weg in ihr Land transportiert, weil wir die ja ausgeplündert hatten. Da kam doch eines Tages ein Paket von Herrn Frank an uns persönlich. Er wollte sich damit bedanken, schrieb er auch, und bedankte sich, weil wir bis zum Schluss sie doch noch unterstützt hätten, wenigstens moralisch unterstützt hätten. Und er durfte noch immer zu uns kommen und so weiter. Und wir haben dann auch noch zurückgeschrieben, dann haben wir aber nichts mehr gehört. Und ganz später haben wir von irgendeinem, ich weiß nicht mehr, wer das war, aus Amerika, ein früherer jüdischer Auswanderer, der zurückkam, hat mal wirklich besucht. Und der hat uns erzählt, so viel er wüsste. Ich glaube sogar, das war der Max Ehrmann. Max Ehrmann war das. Der kam ja mehrmals hierher mit seiner Frau. Und der erzählte so viel, er wüsste, muss es ihm sehr schlecht gegangen sein. Er wäre nachher wie ein kleiner Hausierer von Haus zu Haus gezogen, um sich und seine Schwester ja zu ernähren. Und die Tochter wäre nicht sehr gut zu dem Vater damals gewesen. Das haben wir alles nur hinterher gehört. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Wir haben dann später von ihm nichts mehr gehört. Und ich nehme an, dass er dann auch nachher sehr bald gestorben ist. Denn dieser Umschwung, das war ja doch schon ein alter Mann damals, dass ihm das nicht gesundheitlich nicht bekommen. Das war das Letzte, was wir von ihm hörten.
Wieder am Markt. Fast alle Häuser, die den kleinen Platz säumen, hatten einmal jüdische Besitzer. Jetzt gehören viele zum Kaufhaus Freckmann. Auch das ansehnliche Barockgebäude mit dem geschwungenen Treppenaufgang, früher Wohnhaus der Familie Ehrmann-Bach. Und auch das angrenzende zweistöckige Geschäftshaus an der schmalen Einmündung der Trierer Straße. Hier war das Textilgeschäft Frank. In den Obergeschossen wohnte die Familie. Das Haus ist jetzt grau gestrichen und hat orange umrandete Fenster. Geschäftseingang und Vordach sind neu angebaut worden, ohne Rücksicht auf das sonstige Aussehen des Hauses. Mit dem stilvollen Gebäude nebenan hat das frühere Haus von Emil Frank deshalb wenig gemeinsam. 1933 standen SA-Schergen vor dem Geschäft. Sie hielten ein Schild hoch mit der Aufschrift »Blutsauger«. Bis etwa 1938 der Schrank gestanden. Meine Verwandten erinnern sich nicht mehr genau, wann er den Besitzer wechselte, nur noch an die Umstände des Verkaufs. Alles lief damals über meine Großtante Lena Sausen. Sie war Ende der 20er Jahre zu meinen Großeltern nach Wittlich gezogen. 30 Jahre als Köchin in einem Hotel an der Mosel waren ihr genug. Als die Franks einmal Gäste in dem Hotel waren, hatte ihnen das Essen dort besonders gut geschmeckt. Nach dem Umzug konnten sie dann Lena Sausen dazu überreden, hin und wieder bei ihnen zu kochen, bei besonderen Gelegenheiten, wie der Verlobung oder der Hochzeit der Tochter Else. Als Emil Frank vor dem zunehmenden Naziterror flüchten musste, versuchte er auch seine Möbel zu verkaufen. Er wusste, dass er unter diesen Umständen nicht viel Geld dafür bekommen würde. Er sprach Lena Sausen an. Doch da meine Verwandten kaum mehr Platz im Haus hatten, erstanden sie nur den Schrank und einen Sekretär. Mein Großvater und mein Vater holten die Möbel mit einem Leiterwägelchen ab, abends in der Dunkelheit. Denn es war zu der Zeit ja schon verboten, bei Juden zu kaufen. Während ich vor dem früheren Haus von Emil Frank stehe, überlege ich, wie viel meine Verwandten damals für den Schrank bezahlt haben. Mir fällt eine Erzählung von Erich Fried ein. Seine Familie musste 1938 eine grüne Sofagarnitur verkaufen. Schließlich tauchte ein Käufer auf, ein Metallarbeiter. Der Mann schämte sich, die Notlage der jüdischen Familie auszunützen. Und obwohl er selbst kaum Geld hatte, zahlte er das Doppelte des verlangten Preises. Haben sich meine Verwandten ähnlich verhalten? Wie viel haben sie wohl für die Möbel bezahlt? Ich fliege in die USA. In der Tasche die Adresse von Emil Frank. und die Anschriften einiger wittlicher Juden, die heute in New York leben. Bei ihnen stoße ich zunächst auf sehr viel Misstrauen und erst nach und nach sind die Leute bereit, sich mit mir zu treffen. Als ich höre, welche Erfahrungen sie erst kürzlich mit der Stadt wittlich gemacht haben, verstehe ich ihr Zögern. Im New Yorker Stadtteil Queens, in einem der riesigen Häuserkomplexe, wohnt Rolf Ehrmann. Er ist der Sohn von Alfred Ehrmann, dem Besitzer der früheren Wittlicher Schuhcremefabrik. Der 64-jährige Mann arbeitet für eine Versicherungsgesellschaft, doch seine Liebe gehört der Bildhauerei. Mit einem anderen Künstler teilt er sich ein nahegelegenes Atelier. Als 15-Jähriger war Rolf Ehrmann mit seinen Eltern nach Holland geflüchtet. Vater und Mutter und viele andere Verwandte wurden von den Nazis ermordet. Er selbst verbrachte Jahre auf Dachböden und in Erdhöhlen, wo ihn Holländer bis Kriegsende vor den Deutschen versteckt hatten. Auch Rolf Ehrmann hatte im März 1985 die Anzeige im jüdischen Wochenblatt Aufbau gelesen. Darin forderte die Stadt Wittlich ehemalige jüdische Mitbürger auf, an einer Gedenkschrift zum 75-jährigen Bestehen der Synagoge mitzuarbeiten. In der Schrift sollte das jüdische Leben in guten und schlimmen Tagen dargestellt werden. Rolf Ehrmann fühlte sich von der Anzeige angesprochen.
I thought about this for a while and talked to my brothers and some other people I knew from Wittlich, my cousin.
Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, habe mit meinen Brüdern darüber gesprochen, auch mit anderen Leuten, die ich noch aus Wittlich kannte und auch mit meiner Cousine. Und wir beschlossen, ein kleines Treffen zu organisieren, um alle zusammenzubekommen. Leute, die ich teilweise selbst jahrelang nicht gesehen hatte, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Wir trafen uns dann im Juli 1985. Da ich einer der wenigen war, die noch ziemlich gut Deutsch schreiben konnten, habe ich einen Brief geschrieben. Ich kann ihn dir mal vorlesen.
Shall I read it to you? Okay. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, verbindlichsten Dank für Ihr Schreiben vom 25. April 1985, dass ich den hier ansässigen Wittlichern bei unserer Zusammenkunft am 1. Juni vorgelegt habe. Alle Teilnehmer waren damit einverstanden, sie zu unterstützen, das Leben der früheren jüdischen Gemeinde in einer Gedenkschrift auf würdiger Weise darzustellen. Zu diesem Zwecke werden sie auch die gewünschten Unterlagen, Fotokopien und so weiter von uns erhalten. Herr Henry Ehrmann wird in den nächsten Tagen nach Wittlich kommen, um mit Ihnen über unsere weiteren Gedanken zum 75. Gedenktag der Einweihung der Synagoge zu sprechen. This was my letter at the time. We all were felt that something. We are very appreciative that they were doing something for about it, about the synagogue.
Das war der Brief. Wir haben alle damals unsere Anerkennung dafür ausgedrückt, dass etwas zur Erinnerung an die Synagoge passieren sollte. Aber wir wollten, dass es in angemessener Weise geschah. Eine Erwartung, die unserer Meinung nach vernünftig war. Danach habe ich die Unterlagen geschickt, die ich für wichtig hielt, Unterlagen meiner Eltern, des Lebenswerks meines Vaters, also über die chemische Fabrik in Wittlich, wie die Fabrik entstand, wie sie aufgebaut wurde und was dann passierte, als die Nazis 1933 an die Macht kamen.
Chemische Fabrik in Wittlich and how it came about and how it actually was built up, how he worked to build it up and what happened when the Nazis came to power in 1933. In early 86 I got a copy of the brochure. It was quite a disappointment.
Anfang 1986 bekam ich dann ein Exemplar des Ausstellungskatalogs. Es war eine große Enttäuschung. Nichts von unserem Material war darin enthalten. Und nur wenige Informationen darüber, was der großen jüdischen Gemeinde in dieser Stadt angetan worden war. Der Gemeinde, die immerhin sehr viel zum Wohlstand dieser Stadt beigetragen hatte. Einige der Juden in Wittlich hatten öffentliche Funktionen, beispielsweise mein Großvater Salomon Ehrmann, der im Stadtrat war, und auch mein Vater war Ratsmitglied und übte Funktionen in verschiedenen Organisationen aus.
In the city council, my father was in the city council and had other functions with various organizations, and no mentioning so that this brochure actually was meaningless to us and actually...
Der Katalog war in unseren Augen nutzlos und wir hatten den Eindruck, dass selbst zu diesem späten Zeitpunkt immer noch keine Bereitschaft bestand, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen. Danach hatten wir kein Interesse mehr an einer weiteren Zusammenarbeit mit der Stadt.
With the actual facts, the way it happened, we really weren't interested anymore to pursue this at this point anymore.
Meine nächste Gesprächspartnerin wohnt in Washington Heights, dem traditionellen Viertel deutscher jüdischer Immigranten in New York. Es ist Trude Wittner. Ihren Eltern gehörte das Schuhhaus Wolf am Markt in Wittlich. Die Familie konnte 1936 im Schutz der Dunkelheit aus Deutschland fliehen. Auch Trude Wittner wollte sich an der Synagogenausstellung in Wittlich beteiligen. Sie schickte unter anderem Tagebuchaufzeichnungen, wie sie als Jugendliche die Machtübernahme der Nazis erlebte. Und den Boykott jüdischer Geschäfte. Aber auch diese Unterlagen waren in Wittlich nicht zu sehen. Anders als Rolf Ehrmann hat Trude Wittner nach dem Krieg Emil Frank noch einmal getroffen. 1950 besuchte sie den alten Mann in Utica, im Norden des Staates New York, wo er bis zu seinem Tod wohnte.
Hier in Amerika habe ich nur den alten Herrn Frank einmal gesehen, als ich in der Nähe dieser Stadt zu Besuch war und die Leute mich hingefahren haben, hat Herr Frank noch gelebt. Er war da schon ein älterer Herr und seine Tochter und deren Mann. Und da wurde ich natürlich sehr schön empfangen bei denen. Aber das war leider das einzige Mal, dass ich dort getroffen habe, dass ich ihn wiedergesehen habe.
Wissen Sie irgendwas über die Bedingungen, unter denen die Familie Frank damals ihr Textilkaufhaus am Markt verkauft hat?
Nein, die sind nach uns weggegangen, aber wir alle haben dasselbe Schicksal gehabt. Man musste verkaufen, ganz gleich, wie viel man bekommen hat. Und die wenigsten von uns haben das nur nahezu bekommen, was das Geschäft wert war. Da waren die Frank und die Bender und Marx und Beers, alle dasselbe Schicksal gehabt. Man musste verkaufen oder ihn einfach stehen lassen. Ich erinnere mich sehr gut an Herrn Frank, weil Herr Frank war ein Freund meines Vaters. Wir waren wahrscheinlich ungefähr im gleichen Alter. Herr Frank war ein sehr lieber Mensch, ein sehr lustiger Mensch und er hat sehr viel Gutes getan. Und er war der Vorstand der jüdischen Gemeinde in Wittlich und hat eine große Rolle gespielt. Er hat ziemlich jung seine Frau verloren und hat, ich glaube, seine Schwester hat bei ihm gewohnt, die den Haushalt für ihn geführt hat. Und er hat eine Tochter, Else.
Wie alt wäre der Herr Frank heute?
Der Herr Frank wäre über 100 Jahre alt. Er war ungefähr meines Vaters Alters. Mein Vater wäre in diesem Jahr 100 Jahre gewesen.
Nach meiner Rückkehr aus den USA finde ich in Köln allerhand Post. Darunter auch Kopien von Briefen, die Emil Frank nach dem Krieg an den Wittlicher Bürgermeister Matthias Mees geschrieben hat. So im April 1947. Es liegt alles wie ein Traum hinter uns. Man kann jedoch die Erinnerung nicht aus unserem Gedächtnis löschen. Heute will kein Mensch mehr Nazi gewesen sein. Und habe ich auch schon einige Briefe von Wittlichern bekommen, die ein glanzvolles Zeugnis ausgestellt haben wollen, um entnazifiziert zu werden. Wir waren fast ein ganzes Jahr unterwegs, bis wir hier in das gelobte Land kamen, und sind glücklich und zufrieden, wieder in Freiheit und Gerechtigkeit leben zu können. Wir werden demnächst amerikanische Bürger und gehören dann nicht mehr zu den Fremen, wie die Wittlicher sagen. Mehr als ein Jahr später, im September 1948, schrieb Emil Frank: Ich hätte mein Haus nie verkauft, wenn die Gestapo-Regierung in Trier und das Landratsamt Wittlich mich nicht gezwungen hätten, mein Haus innerhalb von 14 Tagen nur an Wendel für einen lächerlichen Preis zu verkaufen, obwohl mir von anderer Seite 25.000 Reichsmark mehr geboten war. Wenn Wendel nicht immer hinter der Partei und kein Nazi gewesen wäre, dann hätte er das Haus niemals bekommen. Man hat mir mit KZ gedroht und mich so mürbe gemacht, bis ich, um mein Leben zu retten, darin einwilligen musste. Das Geld von dem Haus musste auf ein Sperrkonto hinterlegt werden und habe ich niemals etwas davon zu sehen bekommen. Es ist der reinste Diebstahl. Und gäbe es keine Gerechtigkeit mehr, wenn dies nicht gut gemacht würde. Noch einen Brief finde ich in meiner Post von einer alten Wittlicherin, die in New York lebt. Sie bestätigt mir, dass Emil Frank im Alter ein erbärmliches Leben führte, ein armer Mann war. Sein Stolz habe es jedoch nicht zugelassen, zu klagen. Der Schrank steht vor mir, edel und vornehm wirkend. Die Linien und Schnörkel des alten Nussbaumholzes bewegen sich, je nachdem, wie die Beleuchtung im Raum ist. Jetzt, wo die Sonne drauf scheint, tanzen sie geradezu. Sein eigentlicher Besitzer, Emil Frank, ist tot. Und auch dessen Tochter und Schwiegersohn sind tot. Was aus dem Enkelsohn geworden ist, konnte ich noch nicht herausfinden. Nur so viel weiß ich aus einem der Briefe Emil Franks. Der Enkel müsste etwa in meinem Alter sein. Nach allem, was ich jetzt über die Vergangenheit des Schranks weiß, ist er mein Schrank geworden. Mit ihm verbindet mich nun mehr als nur Kindheitserinnerungen. Nachtrag. Ende Juni 1987 ist der jüdische Friedhof von Wittlich fast völlig verwüstet worden. Nur wenige hinter dichten Koniferen versteckte Gräber blieben verschont. Die anderen, zum Teil sehr alten Grabsteine, wurden umgestoßen. Beim Aufprall brachen sie auseinander. Dabei zersplitterten auch die Schrifttafeln aus Marmor, viele in hebräischer Schrift und mit alten jüdischen Symbolen versehen. Der abgelegene Totenacker wirkte wie ein Trümmerfeld. Als Täter hat die Staatsanwaltschaft Trier drei junge Männer zwischen 19 und 21 Jahren ermittelt. Sie sollen den Friedhof im Alkoholrausch geschändet haben. Mutwillig. Und ohne politische Motive.
In der Sendereihe Welt von heute hörten Sie Geschichte meines Schranks über die Juden in Wittlich. Eine persönliche Reportage von Ursula Jung. Die Sprecherin war Viola Sauer. Regie Joachim Sonderhoff. Wir brachten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen.